Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ja, guten Morgen zusammen. Hi. Für all diejenigen von euch, die vielleicht neu hier bei uns in der Christusgemeinde sind, ich bin Matthias, ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Wir machen mit unserer Predigtreihe durch das Buch Ruth aus dem Alten Testament weiter und bevor es losgeht, bete ich noch einmal kurz. Unser großer Gott, liebender Vater, ich danke dir für diesen alten Text, den wir lesen konnten, der so weit weg scheint von uns und doch uns so viel zu sagen hat, glaube ich. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jetzt in den kommenden Minuten zu verstehen, wie dein Wort in unsere Zeit heute hineinspricht und in unser Leben persönlich hineinspricht. Hilf uns dabei. Amen. Also wir machen mit unserer Predigtreihe über Ruth weiter. Das Buch Ruth erzählt von einer jungen Frau, deren Geschichte sich vor 3000 Jahren abgespielt hat. Also circa 1000 vor Christus. Unfassbar weit her, es wirkt unfassbar weit weg. Aber ich glaube doch, dass du die Grunddynamiken, die Themen dieser Geschichte und auch dieses Kapitels, das wir heute anschauen, eigentlich sehr prägnant in unsere Zeit heute hineinsprechen. Einmal kurz so ein Recap für all diejenigen von euch, die letzte Woche nicht da waren. Wo befinden wir uns hier gerade in der Geschichte? Ruth ist eine junge Moabiterin. Moab war ein benachbartes Volk von Israel, das aber bei den Israeliten verhasst war. Ja, ein feindliches Volk. Vielleicht habt ihr gemerkt in dem Text, wie oft das betont wird, dass sie aus Moab kommt. Moab, die Moabiterin, die aus Moab gekommen ist. Ja, das war wichtig. Ein verhasstes Volk. Und sie hatte in Moab einen jungen israelitischen Mann geheiratet, einen Sohn von Naomi. Dieser Mann war dann allerdings gestorben und auch Naomis Mann war gestorben. Und so war Naomi die alte Witwe mit der jungen Witwe Ruth im Land Moab. Und Naomi sagte, ich gehe zurück in mein Heimatland Israel. Und Ruth wusste, wenn Naomi, eine alte Witwe, alleine auf sich allein gestellt wird, dann wird das richtig schwierig zu überleben, versorgt zu sein. Und sie entscheidet sich, mitzugehen, um für Naomi zu sorgen. Ja, das ist ein absoluter Schritt der Hingabe. Sie ist bereit, ihre Familie zu verlassen, ihr Land zu verlassen, ihr Volk zu verlassen, in ein Volk zu gehen, wo sie genau weiß, dass sie als Moabiterin nicht so richtig gut gestellt ist, um sich um Naomi zu kümmern. Und so machen die beiden, die junge und die alte Witwe, sich auf den Weg zurück nach Israel. Und die Frage steht im Raum, wie sollen sie überleben? Wer wird für sie sorgen? So, die Geschichte von Ruth ist also die Geschichte von einer jungen Witwe in einer prekären Situation, die in einem Nachbarland Schutz sucht und die Möglichkeit zu überleben. Und Leute, das ist doch was, was gerade also Abertausende von jungen Frauen erleben. Das ist doch eine Geschichte unserer Zeit, die für uns im Westen vielleicht weit weg scheint. Aber die, also heute wäre Ruth vielleicht eine junge Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine, die mit ihrer Schwiegermutter irgendwo Zuflucht sucht. Das ist die Situation. Ja? Und die Frage ist jetzt, sie kommen nach Israel, die Frage ist, wie werden sie in ihrer Armut überleben? Und in diesem Kapitel, das wir uns heute anschauen, sehen wir jetzt die Interaktion von Ruth mit einem israelitischen Mann, mit Boas. Und diese beiden Figuren, glaube ich, können uns richtig viel darüber beibringen, wie wir auch heute mit herausfordernden Situationen von Not und Mangel umgehen können. Bei Ruth finden wir nämlich einerseits so die Innenperspektive, ja? Ruth ist die Person, die sich in einer Situation von Mangel und Not befindet und wir können sehen, wie geht sie damit um? Und wie prägt ihr Glauben, sie hatte sich dem Gott Israels zugewandt, hatte angefangen, ihm zu vertrauen, wie prägt ihr Glauben sie in dieser Situation? Zu was für einem Verhalten führt ihr Glaube sie? Und dann haben wir Boas, der bringt quasi die Außenperspektive. Er ist selbst nicht in Not, aber er begegnet Ruth, die in Not ist. Wie geht er damit um? Zu was für einem Verhalten bringt sein Glauben ihn? Also ich glaube, wir finden hier zwei ganz interessante Perspektiven darauf, wie wir mit herausfordernden Situationen von Not und Mangel umgehen können. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen, was wir daraus lernen können. Und manche von euch sagen vielleicht, ich kann mich eher mit Ruth identifizieren, meine Situation gerade. Ich bin auch herausgefordert, irgendwie, ich weiß nicht, wo der Weg hingeht, ich erlebe einen gewissen Mangel. Anderen von euch geht es vielleicht eher wie Boas, die sagen, ich bin eigentlich gut versorgt gerade, aber ich begegne immer wieder Menschen, denen es so geht. Deswegen lasst uns mal anschauen, was wir lernen können, okay? Egal, ob ihr lange Christen seid, euch neu mit Kirche beschäftigt, vielleicht zum ersten Mal da seid nach Life on Stage, lasst uns da mal gemeinsam reinschauen, was wir lernen können. So, ihr kennt das, wir schauen uns drei Gedanken an. Wir schauen uns an, wie Ruth Versorgung erlebt, wie Boas Versorgung schenkt und dann werfen wir den Blick auf unseren wahren Versorger. Okay? Also lasst uns einmal so richtig einsteigen in diese alte Geschichte, wie Ruth Versorgung erlebt. Also diese beiden Witwen kommen in Israel an und was passiert jetzt? Ruth geht direkt in die Aktion. Ruth fängt direkt an zu handeln. Ja, ihr greift die Initiative. Und sie sagt in Vers 2, da lesen wir, und Ruth, die Moabiterin, immer schön betonen, ja, sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. So Ruth übernimmt Verantwortung, fängt an zu handeln, überlegt, wie kann ich uns versorgen. Und es war damals so im Gesetz des Alten Testaments, also in den jüdischen Geboten des Alten Testaments, dass die Armen auf den Feldern nachlesen durften. Ja, das war so eine Art von antiker Sozialpolitik, könnte man sagen, die Gott im Volk Israel durch die Gebote etabliert hatte. Und das lesen wir zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 24, da steht, wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Gabe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremden, der Waise und der Witwe zufallen, auf das dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Oder auch im 3. Buch Mose sehen wir was Ähnliches. Da steht, wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern dem Armen und dem Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ja, also das war ein Gebot zur damaligen Zeit im Alten Testament, das Gott gegeben hatte, eine Art und Weise, wie die Armen sich versorgen konnten. Das heißt, wenn du Landbesitzer warst und dein Feld aberntest, sollst du nicht danach nochmal drüber gehen und schauen, dass du ja jede Ähre und jedes Korn auch für dich mitnimmst, sondern sollst den Rest liegen lassen, damit die Armen es sammeln können und sich durch ihre eigene Arbeit selbst versorgen können auf diese Art und Weise. Ja, also eine Art antike Sozialpolitik. Ruth scheint das zu kennen. Und ich glaube, dass wir heute in Hamburg, klar, wir sind nicht so eine landwirtschaftsdominierte Kultur wie damals, aber ich glaube, wir haben in Hamburg was so ein bisschen ähnlich ist und was uns vielleicht hilft, diese Dynamik zu spüren. Nämlich diese Pfand gehört daneben Geschichte. Kennt ihr, oder? Wenn ihr abends unterwegs seid und ihr steht mit Freunden und ihr habt irgendwie die Flasche des Kaltgetränks eurer Wahl in der Hand, dann bringen wir die nicht zurück zum Tresen, sondern wir stellen sie beim Mülleimer auf den Boden neben den Mülleimer. Warum? Damit die Ärmsten unserer Gesellschaft Nachlese halten können, die Flaschen sammeln und dadurch ein bisschen Geld zusammenbekommen. Ja, ist anders, aber vielleicht, dass wir das so ein bisschen spüren können, in was für eine Richtung das geht. Also Ruth kennt das und sie fängt an, sagt, ich gehe los, ich lese Ehren und so werde ich uns versorgen. Und was uns klar sein muss, ist, dass das für Ruth nicht ungefährlich ist. Ja, es gab dieses Gesetz. Aber die Geschichte von Ruth spielt zur Zeit der Richter. Und die Bibel betont mehrmals, dass die Zeit der Richter eine Zeit war, wo jeder tat, was er wollte. Also ein Stück weit ja, so Anarchie, der Starke frisst den Schwachen. Das heißt, Ruth ist absolut darauf angewiesen, dass irgendjemand ihr gnädig begegnet. Das war nicht ungefährlich für sie. Wir sehen dann ja später, dass Boas sagt, ich habe meinen Knechten befohlen, dich nicht anzutasten. Und später im Kapitel, das haben wir nicht gelesen, sagt Naomi zu ihr, geh auf kein anderes Feld, nicht das, jetzt Zitat hier, damit dir nicht jemand auf einem anderen Acker etwas zuleide tut. Das ist nicht ungefährlich für sie. Warum? Weil sie eine Frau, eine ausländische Frau in einer absolut verletzlichen Situation ist. Ja, sie ist eine junge moabitische Witwe, ein Volk, das mit Hass und mit Vorurteilen begegnet wird. Sie ist am absolutesten unteren Ende des sozialen Spektrums der damaligen Gesellschaft. Eine junge Witwe, der mit viel Vorurteilen begegnet wird. So, ich will überhaupt keine Vorurteile schüren, aber damit wir das mal spüren können, wie das heute wäre, wenn ich einfach mal schaue, was es an Vorurteilen oft gibt, auch in Hamburg. Ich würde sagen, Ruth wäre heute vielleicht wie eine junge Sinti- und Roma-Witwe, die Flaschen sammelt. Okay? Und ihr wisst genau, wie manche Leute solche Leute, die dann Flaschen sammeln oder aus dem Hintergrund betrachten, mit ihnen umgehen, was für Sprüche fliegen und so weiter und so fort. Das ist Ruth. Ja? Also es ist eine junge Frau im prekären sozialen Milieu, die in einer männerdominierten Gesellschaft auf dem Feld, wo Männer arbeiten, alleine arbeiten will. Das ist nicht ohne. Damals nicht, heute auch nicht in manchen Situationen. Also das braucht Mut, aber Ruth geht los, übernimmt Verantwortung, ist mutig, wagt diesen Schritt. Und Ruth kommt dann auf das Feld von Boas, das schauen wir uns gleich an, und sie sticht hervor durch ihre Arbeitsmoral. Ja, als Boas dann kommt und fragt, wer ist das, dann sagt der Aufseher Folgendes, sie ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und sie ist nicht einmal kurz heimgegangen. Und dann später in Vers 17 haben wir nicht gelesen, so las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus. Das heißt, sie sammelt und dann drischt sie das Getreide und dann trägt sie nach Hause wie viel? Ein Scheffel Gerste. Das sind 15 Kilogramm Weizen, also Gerstenkörner. Die Frau ist tough. Ja? Die Frau ist tough. Sie arbeitet hart den ganzen Tag. So, was sehen wir bei Ruth? Kurz nacherzählt, was sie tut. Was sehen wir bei Ruth? Wie geht Ruth mit der Notsituation um? Ruth hat erstes Vertrauen gefunden gegenüber dem Gott Israels. Sie hat angefangen zu glauben. Sie hatte zu Naomi im ersten Kapitel gesagt, dein Gott ist mein Gott. Wie prägt Ruth ihr Vertrauen Gott gegenüber und ihr Glauben in dieser Situation? Wozu führt sie ihr Glaube? Sie handelt. Sie übernimmt Verantwortung. Sie wird aktiv. Sie ergreift die Möglichkeiten, die sich ihr bieten und geht rein mit der Kraft, die sie hat. Sie handelt. So, und Tony Merida, das ist ein Mann, der einen Kommentar über das Buch Ruth geschrieben hat. Er fasst das gut zusammen, finde ich. Er sagt das so. Er sagt, der Glaube an Gott bedeutet nicht, faul herumzusitzen und nur darauf zu warten, dass er etwas tut. Ruth versucht, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Und jetzt hört euch das an. Und sie vertraut darauf, dass Gottes Güte sie erreicht, während sie handelt. Ja? Ruth lässt nicht voll Verzweiflung den Kopf sinken, so, was soll meine Zukunft ist dahin? Was soll ich schon tun? Und ergibt sich dem Schicksal. Ruth sitzt aber auch nicht nur mit Naomi im Haus und betet, dass Gott sie versorgt und tut nichts, sondern Ruth vertraut. Sie vertraut auf Gottes Güte und sie handelt und übernimmt Verantwortung. Und ich glaube, hier ist eine interessante Herausforderung für uns zu finden, wenn wir uns in Situationen befinden heute, die für uns herausfordernd und schwierig sind. Und natürlich, der Text spricht über eine extreme materielle und soziale Notsituation, natürlich. Aber ich glaube, in der Anwendung können wir das etwas breiter anwenden für uns in all den Situationen, wo wir Not erleben, Mangel, wo wir herausgefordert sind, wo uns vielleicht Perspektive für die Zukunft fehlt. Wie geht ihr mit solchen Situationen um und wie prägt euch euer Glaube in solchen Situationen? Wenn ihr herausgefordert seid oder Mangel erleidet, neigt ihr dazu, so in Selbstmitleid zu verfallen und sagen, es ist alles schlimm und ich kann nichts tun und man ergibt sich so fatalistisch dem Schicksal? Oder neigt ihr da vielleicht dazu, so in eine Haltung zu fallen, die ganz, ganz viel betet? Was gut ist, kommen wir gleich zu. Die ganz, ganz viel betet, aber nichts tut. So einfach nur wartet. Die sagt, ja, Gott, du sollst bitte alles klären. Und Gott, mach du bitte alles und ich tue nichts. Und versteht mich nicht falsch. Ich weiß, es gibt Situationen wie eine schwere Krankheit zum Beispiel. Da ist man einfach am Ende seiner Möglichkeit und man kann nichts tun. Und alles, was man tun kann, ist beten, zu Gott schreien und warten. Solche Situationen meine ich nicht, sondern Situationen, wo wir etwas tun können, neigen vielleicht manchmal dazu, in die Haltung zu verfallen, oh Gott, es wäre echt toll, wenn du das alles regelst. Dann muss ich nicht in diesen Konflikt rein und dann muss ich mich nicht darum kümmern und so weiter. Lasst mich euch mit ein paar kleinen praktischen Beispielen ein bisschen herausfordern, okay? Vielleicht leidest du in deinem Job, du bist völlig unterfordert und du hast Kollegen, die schlecht mit dir umgehen. Und du betest und betest und betest, dass Gott dir einen neuen Job gibt. Und du betest und betest für eine andere Aufgabe, die dich mehr erfüllt oder dich mehr herausfordert. Und hör mir zu, es ist gut, dass du betest. Es ist gut, dass du Gott vertraust. Aber sag mal, hast du Bewerbungen geschrieben? Hast du dich mal umgesehen? Oder hast du zumindest mal deine Bewerbungsunterlagen zusammengestellt und bist vorbereitet? Wo übernimmst du Verantwortung? Wo gehst du in die Aktion und handelst? Was ist dein Schritt, den du gehen kannst? Oder vielleicht bist du völlig perspektivlos und fragst dich, was soll meine Zukunft bringen? Vielleicht nach der Schule, nach dem Studium oder berufliche Neuorientierung und so weiter. Und du betest und betest dafür, dass Gott dir den Weg zeigt und eine neue Perspektive eröffnest. Es ist gut, dass du betest. Es ist gut, dass du vertraust. Es ist gut, dass du auf Gott wartest. Aber sag mal, hast du dich umgesehen? Hast du dich informiert? Hast du mit Leuten gesprochen? Hast du mal was ausprobiert? Bist du mal einen Schritt gegangen? Oder bist du passiv geblieben? Oder vielleicht erlebst du eine Situation, wo du merkst, finanziell ist es richtig eng und am Ende, man sagt es so schön, dass nicht am Ende des Monats viel Geld übrig ist, sondern am Ende des Geldes so viel Monat noch übrig ist. Und du merkst, es klappt irgendwie nicht und es ist schwierig. Und du betest und betest und betest, dass Gott dich versorgt. Es ist gut, dass du betest. Es ist gut, dass du vertraust. Es ist gut, dass du abhängig von ihm lebst. Aber sag mal, hast du mal deine Ausgaben durchgesehen, ob die gut und weise sind? Hast du mal jemand um Rat gefragt, wie du mit Finanzen umgehen kannst? Oder überlegt, wo du vielleicht mehr verdienen könntest? Und auch hier wieder, mir ist klar, dass es Situationen gibt, wo es eng ist und wir nichts ändern können. weil gewisse Gegebenheiten schwierig sind. Ist mir völlig klar. Aber ihr versteht den Punkt, oder? Wo ist ein Schritt, wo ihr Verantwortung übernehmen könnt und ein Schritt, den ihr gehen könnt? Seht ihr, Gott hat Ruth auf wundersame Art und Weise versorgt, das sehen wir gleich, auf wundersame Art und Weise, als sie losgegangen ist, während sie losgegangen ist. Und wir sehen das immer wieder im Alten Testament. Abraham zieht los ins Ungewisse und erlebt Gottes Führung auf dem Weg und Versorgung. Oder als das Volk Israel in das Land Kanaan geht, da teilt Gott vor ihnen den Fluss Jordan. Aber wisst ihr was? Erst als die Priester schon mit den Füßen im Wasser stehen. Erst als der erste Schritt gegangen ist und die Füße schon nass sind. Seht ihr, ja, ich glaube, dass Gott uns versorgt, absolut. Ja, ich glaube, dass Gott uns in einen Lebensstil führen will, der von ihm abhängig ist und auf ihn hofft. Ja, aber wisst ihr was? Ich glaube auch, dass Gott uns in die Reife führen möchte und uns zu Menschen machen möchte wie Ruth, die Verantwortung übernehmen und aktiv und weise handeln. Ja, deswegen, wo ist das vielleicht in deinen Situationen, wo du herausgefordert bist, wo es schwierig ist, wo bist du vielleicht herausgefordert, den einen Schritt zu gehen, das Gespräch zu führen? Oder hier mal nachzufragen oder da zu handeln. Was ist der Schritt, den du tun kannst? Und danach können wir immer noch beten und zu Gott schreien und warten auf das, was er tut. Aber was ist unsere Verantwortung? Also das sehen wir bei Ruth. Wir sehen bei Ruth eine junge Frau in einer herausfordernden Situation, die mutig Verantwortung übernimmt in ihrem Vertrauen, dass Gott sie versorgen wird. Ja, wo spricht das in dein Leben? Also Ruth wird wundersam versorgt in ihrer Situation und sie wird versorgt von wem? Von Boas. Und das ist unser zweiter Gedanke, wie Boas Versorgung schenkt. So, Boas wird eingeführt in dieses Buch Ruth, ganz am Anfang dieses Kapitels mit folgendem Satz. Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen angesehenen und redlichen Mann aus der Sippe Elimelechs. Elimelech war der Mann von Naomi gewesen. Und sein Name war Boas. So, was hier mit redlich und angesehen übersetzt wird, bedeutet so viel wie wohlhabend, einflussreich, sozial angesehen, aber es schwingt auch dieser Gedanke mit, dass es ein Mann ist von einer hohen charakterlichen Integrität. Und diese charakterliche Integrität wird sichtbar im Text. Sie wird zum einen erstmal sichtbar, wie er mit seinen Arbeitern umgeht. Ja? Er kommt auf sein Feld und da sind seine Erntehelfer. Ihr wisst, was man heute so darüber liest, wie mit Erntehelfern umgegangen wird, die aus Rumänien oder Polen kommen, um hier auf den Feldern zu arbeiten. Wir sehen, wie Boas mit ihnen umgeht. Er kommt vom Feld und wir lesen Vers 4. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern. Also der Chef, der Großgrundbesitzer, kommt zu seinen Erntehelfern und sagt, der Herr sei mit euch. Und sie antworteten, der Herr segne dich. Nicht unüblich zur damaligen Zeit, aber warum wird das hier so explizit hervorgehoben? Das braucht die Geschichte ja nicht. Hier ist ein Mann, der seine Arbeiter segnet. Hier ist ein Mann, der aufs Feld kommt mit der Haltung, Gottes Segen und Gegenwart ist hier auf diesem Feld. Und später, als dann Mittagspause ist, ja, kommt später im Kapitel, setzt Boas sich zu seinen Schnittern und isst mit ihnen. Also der Chef setzt sich in der Kantine zu den Erntehelfern. Er ist nahbar, er ist demütig, er geht freundlich mit ihnen um. Er ist ein Mann, dessen Charakter sich in seiner Arbeit zeigt. Aber wie sein Charakter ist und wie sein Charakter von seinem Glauben geprägt ist, sehen wir besonders dann, wie er mit Ruth umgeht. Er kommt auf die Felder, er erkundigt sich, wer ist dieses Mädchen da? Und ihm wird gesagt, das ist Ruth, die Moabiterin, die aus Moab gekommen ist, mit Naomi. Und er hat schon von ihr gehört. Das hat sich schon rumgesprochen. Er weiß schon, was sie aufgegeben hat, in was für eine Situation sie sich begeben hat. Und er segnet sie jetzt. Und auf 5 Arten und Weisen versorgt er sie absolut großzügig. Das erste ist, er versorgt sie voller Großzügigkeit. Ja, zuerst gestattet er ihr, mit den Mägden aufzulesen, auf dem Feld unterwegs zu sein und später noch mehr. Seht ihr, das war eigentlich so, die Schnitter gingen über das Feld und haben die Ähren geschnitten und dann wurden die in so Garben zusammengebunden. Und in der Gegend, wo geschnitten und gebunden wurden, hatten die Armen, diese Nachleser, nichts zu suchen. Nicht, dass die da frisch immer was geschnitten wird, alles mitnehmen, das wertvolle Getreide. Sondern da, wo die anderen alle fertig waren, da durften die noch hin. Ja? Und jetzt sagt Boas in Vers 15 dann zu seinen Knechten und Mägden, lasst sie auch zwischen den Gaben lesen und beschämt sie nicht. Auch zieht etwas für sie aus den Gaben heraus und lasst es liegen, damit sie es aufliest. Ja? Also das ist, wie wenn ihr abends in der Schanze seid und da kommt ein Barbesitzer und geht zu einem Flaschensammler und sagt, ey, ich habe dir hinten mal 10 Kästen rausgestellt. So, ja? Ruth darf da, wo geschnitten wird, direkt nehmen und aufsammeln und so weiter. Also er versorgt sie unglaublich großzügig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er beschützt sie. Er stellt sie unter seinen Schutz. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, Vers 9. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antastet. Das schwingt viel mit, Leute. Er sagt auch nicht, ich habe meinen Knechten und Mägden, ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antastet. Da schwingt mit, dass sie geschützt ist davor, dass sie gewaltsam vertrieben wird, weil die arme Sammlerin, die Moabiterin, weg mit dir. Da schwingt noch anderes mit. Ein Kommentator hat gesagt, wir haben hier die erste Policy gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vor 3000 Jahren. Und seht ihr das? Das heißt, wir haben mit Boas hier einen mächtigen, reichen Mann, der eine junge Frau in einer verletzlichen Situation nicht ausnutzt, sondern sie schützt und sich vor sie stellt. So ein Mann ist das. Dann drittens, er integriert sie in die Gemeinschaft. Ja, er sagt, geh mit meinen Mägden mit. Und danach sagt er, ja, übrigens, hier ist das Wasser. Er ist so wie so ein Chef, der einer neuen Mitarbeiterin das Unternehmen zeigt. Ja, hier ist der Pausenraum, da ist der Getränkeautomat. Ach, übrigens, hier hinten ist die Kantine. Ja, hier kannst du essen mit uns. Er integriert sie in die Gemeinschaft. Sie, die Fremde, die Außenseiterin, er integriert sie in die Gemeinschaft der Arbeit. Dann viertens, er segnet sie mit Gastfreundschaft. Später, als Mittagessen ist, lädt er sie ein zum Essen und wisst ihr, wer sie bedient? Boas. Der reiche Großgrundbesitzer bedient die verhasste Moabiterin. Er macht ihr ein warmes Mittagessen. Und schließlich fünftens, er segnet sie mit seinen Worten. Er kommt zu ihr in Vers 12 und er sagt, ich weiß, was du getan hast für Naomi. Und dann sagt er, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Er segnet sie, er ermutigt sie, er lobt sie, er hebt sie hoch. So ganz kurz für all diejenigen, die auf der Gemeindefreizeit waren und unser Thema noch im Kopf haben. Boas segnet Ruth durch Worte, Großzügigkeit, Gastfreundschaft, Gemeinschaft und Segen. Ja, alles, was wir hatten auf der Gemeindefreizeit. So Boas spiegelt hier Ruth gegenüber Gottes Güte und Großzügigkeit wider. Und die Frage ist, finde ich das beeindruckend. Und die Frage ist, was hat ihn zu so einem Mann gemacht? Was hat ihn so geformt? Was hat seinen Charakter so geschliffen? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Gottes Worte im Alten Testament. Boas kannte das Gebot, dass die Armen nachlesen dürfen. Und er zeigt exemplarisch, wie in diesem Gebot Gottes Güte durchscheint und sichtbar wird. Er lebt es auf hervorragende Art und Weise. Aber nicht nur das. Boas spiegelt noch andere Gebote im Alten Testament wider. Nämlich Gottes Herz für die Hilflosen und Schwachen. Seht ihr im zweiten Buch Mose, Exodus 22 heißt es, einen Fremdling sollst du nicht bedrücken und bedrängen, denn ihr seid auch Fremde in Ägypten gewesen. Ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. Oder in Psalm 146, Vers 9, der Herr behütet die Fremden und er erhält die Waisen und Witwen. So, wenn man das Alte Testament einmal durchliest, dann sieht man immer wieder, dass es vier Gruppen gibt, die Gott besonders auf dem Herzen liegen, die immer wieder hervorgehoben werden, dass Gott sich um sie kümmert. Das sind die Armen, die Waisen, die Witwen und die Fremden. So, Ruth ist drei davon. Sie ist arm, Witwe und fremd. Und Boas kennt diese Texte und er weiß aus diesen Texten, dass Gottes Herz bei den Hilflosen und Schwachen ist. Und Boas fängt an, Gottes Herz auszudrücken. Und ich finde, wenn wir jetzt mal wieder den Bogen zu uns heute schlagen, dann glaube ich, finden auch wir hier wieder eine Herausforderung für uns, wie wir heute damit umgehen können, wenn wir Menschen begegnen, die in herausfordernden Situationen oder Not- und Leitsituationen ist. Gottes Herz ist bei den Zerbrochenen, bei den Hilflosen, bei den Schwachen. Und die Frage ist, wie könnten wir lernen, wie Boas, anderen beizustehen? Was könnte uns zu solchen Menschen machen, die so handeln? Und ich möchte euch zwei Anwendungen geben aus dem Leben von Boas. Und das erste ist, Boas ist geformt von den Worten Gottes. Boas kennt diese Stellen aus dem Alten Testament und er lebt sie aus. Er ist geformt von diesen Stellen. Und Leute, wir haben in der Bibel und wir haben in den ethischen Aussagen der Bibel, auch aus diesen Stellen im Alten Testament, wenn wir darüber nachdenken, wir haben so einen wundervollen ethischen, moralischen Kompass, der uns helfen kann, Notsituationen wahrzunehmen, einzuordnen und zu überlegen, wie Gottes Herz für die Zerbrochenen und Hilflosen sich in dieser Situation jetzt äußern könnte. Wir haben so einen wunderbaren Kompass in den Texten der Bibel. Und die Anwendung für uns ist, lassen wir uns wie Boas formen von diesen Worten. Kennen wir diese Worte? Lesen wir sie? Denken wir darüber nach? Und wie lesen wir sie? Denken wir einfach, oh, das ist alles super weit her und ich habe es meine Pflicht getan, dass ich mal wieder Bibel gelesen habe? Oder sehen wir Gottes Güte und Barmherzigkeit durchscheinen in diesen Texten? Also das ist das Erste, Leute. Hört nicht auf oder fangt ganz neu damit an, euch mit diesen Worten Gottes in der Bibel auseinanderzusetzen. Und dass dadurch euer Herz geformt wird, auch für die Hilflosen und Schwachen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ganz einfach, bei Boas. Kommt in die Anwendung. Fangt an und werdet aktiv. Das, was ihr gelesen habt, übernehmt Verantwortung. Boas kennt diese Texte, aber Boas geht nicht einfach zu Ruth hin und sagt, liebe Ruth, arm, fremd, Witwe und so, ich möchte dich einfach ermutigen, weil ich weiß, Gottes Herz ist bei Menschen wie dir in deiner Situation. Deswegen spreche ich dir zu, Gott ist an deiner Seite und er wird dich versorgen. Das wäre ja auch schon gut, aber das macht er nicht. Sondern er kommt quasi zu ihr und durch seine Handlung drückt er aus, gut, ich weiß, Gottes Herz ist bei Menschen wie dir. Gottes Herz und Güte gilt dir. Und ich weiß, er wird dich versorgen und jetzt wird er dich versorgen durch mich. Gottes Güte und Barmherzigkeit für die Schwachen fließen durch die Handlung von Boas. Er wird aktiv. Er bleibt nicht auf dieser geistlichen Ebene der Worte und der Ermutigung, so gut das ist. Und das ist die Frage an uns, Leute, wo können wir einfach anfangen? Einfach helfen? Wo gibt es diese kleinen Impulse vielleicht, die ihr im Alltag habt? Diese mini kleinen, leisen Impulse, denen ihr einfach nachgehen könntet. Dass man dem niedergeschlagenen Kommilitonen nicht nur, wo man so denkt, ah, vielleicht müsste man mal, ja, dann nicht vorbeigeht und einfach sagt, ich frage, wie geht's dir? Kann ich was für dich tun? Möchtest du mal erzählen? Kann ich für dich beten? Dass man diese soziale Einrichtung, die man schätzt, an der man jeden Tag zur Arbeit vorbeifährt und immer denkt, oh, irgendwie sollte ich mal, ja, dass man dann vielleicht die mal, an die mal spendet oder mal fragt, wie kann ich helfen? Geht diesen leisen Impulsen nach. Das kann sein, ihr der alleinerziehenden Mutter beim Umzug zu helfen oder was es ist in eurem Kontext. Es ist ja so unterschiedlich. Einfach anfangen zu handeln. Gottes Liebe in Aktion zu bringen. Okay? Also, wir haben jetzt in diesem Text zwei Menschen gesehen, Ruth und Boas, die aus ihrem Glauben heraus anfangen zu handeln und Verantwortung übernehmen. Die eine in ihrer Notsituation, die sagt, was sind die Schritte, die ich gehen kann? Ich gehe sie und vertraue darauf, dass Gott mich versorgt auf dem Weg. Der andere, der die Notsituation sieht und sagt, was kann ich tun? Wo übernehme ich Verantwortung? Und der segnet und versorgt. Und wäre es nicht toll, Leute, wenn wir zu Frauen und Männern werden würden, wie Ruth und Boas, die Verantwortung übernehmen und handeln, die reingehen in die Aktion und sich nicht zurückziehen. Und meine Frage ist zum Schluss, wie werden wir das schaffen, wo können wir den Mut und auch die Kraft finden, so zu werden wie Ruth oder Boas in den jeweiligen Situationen? Und ich glaube, wir finden den Mut, wir finden die Kraft, wir finden die Hoffnung, wenn wir auf unseren wahren Versorger blicken. Das ist unser dritter Gedanke. Also, Ruth und Boas gehen beide ihre Schritte, sie handeln, aber der Text weist immer wieder, so ein bisschen subtil, darauf hin, dass eigentlich im Hintergrund jemand anders am Wirken ist. Dass Gott sie nämlich versorgt. Ruth kommt zufällig zum Feld von Boas. Der Autor des Buches sagt, es traf sich so, dass das Feld Boas gehörte. Und das ist wie so eine Herausforderung an den Leser. So, okay, wie gehst du damit um? Glaubst du, das ist echt so? Oder Gott lenkt jeden Schritt von Ruth in ihrer Not. Dann Boas sagt zu Ruth, du hast unter den Flügeln Gottes Zuflucht gefunden. Aber dass Gott handelt, sehen wir am allerdeutlichsten am Ende des Kapitels in dem, was Naomi sagt. Ruth kommt nach Hause, ja, mit diesem Sack Gerstenkörner nach einem harten Tag von Arbeit. Naomi rastet aus quasi. Sie sieht sofort, dass hier irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, dass jemand sehr gnädig mit ihr war. Und sie hört von Ruth, dass es Boas war und dann sagt sie Folgendes. Gesegnet sei er, also Boas, vom Herrn. Und jetzt, wie ist dieser Gott, wie ist dieser Herr, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und den Toten. Sie sagt, hier ist Gott am Werk. Hier ist Gottes Barmherzigkeit. Gott sorgt und Gott versorgt uns. Sie schaut auf den wahren Versorger und findet neue Hoffnung. Und seht ihr, Leute, ich glaube auch wir finden Mut, Kraft und Hoffnung, Verantwortung zu übernehmen und zu handeln, wenn wir auf unseren wahren Versorger blicken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch das anguckt, was Boas tut. Ich finde das beeindruckend. Ich finde diesen Charakter beeindruckend. Aber ich glaube, wir werden noch beeindruckter sein, wenn wir verstehen, dass Boas quasi wie ein Hinweis ist. Dass Boas ist wie ein großer Pfeil nach vorne. zu unserem wahren Boas, zu dem, der für uns und Boas geworden ist. Auf noch viel größere Art und Weise. Und das ist der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter Enkel von Boas, nämlich Jesus Christus. Denn seht ihr, als wir, geistlich gesprochen, wie Rut waren, weit entfernt von unserer Heimat, in der Fremde, entfernt von Gott, der unsere Heimat sein will, als wir geistlich arm waren, als wir quasi im Bild gesprochen, voller Hoffnung uns an einzelne Ähren und einzelne Körner geklammert haben, um irgendwie Hoffnung und Perspektive zu finden. Wie ist Jesus mit uns umgegangen in unserer geistlichen Armut? Wie ist er mit uns umgegangen? Wie Boas, nur um so viel größer. Jesus war großzügig zu uns, aber es hat ihn so viel mehr gekostet als Boas. Boas hat von seinem Überfluss gegeben. Jesus hat den Reichtum des Himmels und die Herrlichkeit Gottes hinter sich gelassen, ist arm und zerrissen am Kreuz gestorben. Wofür? Um uns mit dem Reichtum des Himmels, der Großzügigkeit Gottes zu überschütten. Er ist unser großzügiger Versorger. So wie Boas Ruth geschützt hat, schützt Jesus uns. Er schützt uns vor dem Tod. Er hat die Macht der Sünde, die uns schaden will, zerbrochen. Und die Bibel sagt, dass er uns von allen gottfeindlichen Mächten herausgerissen und geschützt hat. Jesus ist der sich vor uns stellt und der quasi sagt, geh auf kein anderes Feld, bleib bei mir, hier bist du sicher und niemand kann dir etwas tun. Jesus schützt uns. Jesus integriert uns in die Gemeinschaft, wie Boas Ruth. Aber wisst ihr was? Jesus integriert uns nicht in eine Gemeinschaft von Knechten und Mägden. Jesus integriert uns nicht in eine Gemeinschaft von Arbeitern. Er integriert uns in eine Gemeinschaft von Söhnen und Töchtern, die in der Liebe des Vaters ein neues Zuhause finden. Jesus begegnet uns voller Gastfreundschaft, wie Boas Ruth. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann lädt Jesus uns ein, an seinen Tisch, seine Güte und seine Liebe zu schmecken. Und das Letzte schließlich noch, Jesus segnet uns mit seinen Worten, mit dem Segen, den er uns bringt. So wie Boas Ruth segnet, bekommen wir durch Jesus Christus, durch das Kreuz, den ganzen Segen Gottes, der uns sagt, ihr seid geliebte Kinder, an denen Gott wohlgefallen hat. So das, Leute, das ist unser wahrer Boas. Das ist unser wahrer Versorger. Und wenn wir das sehen, wenn wir sehen, wie er alles gibt, wie er sein Leben gibt, um uns mit allem zu versorgen, der uns die ewige Liebe des Vaters gibt, ein ewiges Leben, eine ewige Heimat. Wenn er alles aufgibt, um uns das zu schenken, glaubt ihr dann wirklich, dass er euch in euren kleineren Notsituationen alleine lassen wird, wenn er die größte Notsituation, den Tod und die Macht der Sünde für euch auf sich genommen hat? Nein, er wird an eurer Seite sein. Wenn er euch ewig mit allem versorgt hat, wie könnt ihr euch vergessen in den kleinen Situationen? Und Leute, wenn wir das sehen, dann können wir mutig werden und hoffnungsvoll wie Ruth in Situationen von Mangeln und fehlender Perspektive einen ersten Schritt zu gehen in dem Vertrauen, dass Gott uns auf dem Weg begegnet, weil wir wissen, er ist schon einen so viel schwereren Weg gegangen und hat uns versorgt. Also schaut auf Christus und wenn ihr euch wie Ruth fühlt, findet Mut, Verantwortung zu übernehmen, den Schritt zu gehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir sehen, wie Jesus Christus uns ewig mit dem Segen Gottes überschüttet, wie er uns versorgt, schützt, aufnimmt, integriert, in Gemeinschaft segnet, all das. Wenn das unser Herz erreicht, können wir dann nicht werden wie Boas? Dass wir das, was wir gefunden haben, weitergeben? Dass wir versorgen, weil wir versorgt sind? Dass wir schützen, weil wir geschützt sind? Dass wir integrieren, weil wir aufgenommen wurden? Leute, egal ob ihr euch fühlt wie Ruth oder Boas, lasst uns auf den wahren Boas schauen. Lasst uns auf Christus schauen. Staunen und bei ihm die Kraft finden, den Mut und die Hoffnung loszugehen, Schritte zu gehen und zu handeln, um Versorgung zu erleben oder andere zu versorgen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du, der Prinz des Himmels, der Herr des Universums, du bist so viel größer als Boas, als jeder Großgrundbesitzer. Und du kommst mit deinem Segen, um uns zu integrieren, in all unserer Schwachheit, in all unserer Zerbrochenheit, in all unserer Not. Ich danke dir für deine Großzügigkeit. Danke dir, dass du uns begegnest. Und ich möchte dich bitten, dass diese Liebe und Gnade, die du uns schenkst, uns bewegt und uns formt und uns mutig macht, Schritte zu gehen. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.